Wie schön, wieder hier stehen zu dürfen. Vorrechte gibt es und manche übersteigen alle anderen Vorrechte. Wie heute Morgen. Es ist mir eine große Freude und ein besonderes Vorrecht, vor euch zu stehen und mit uns in Gottes Wohl zu schauen. Nun beginne ich mit einer Frage und ich hoffe, dass viele Hände hochgehen. Wer war mal Erdbeerpflücken? Nicht in dieser Saison überhaupt. Wer ist mal Erdbeerpflücken gewesen? Toll. Hatte ich mir ja auch gedacht. Wir haben in Lüsselinden, wo wir viele Jahre gewohnt haben, während der Studienzeit, einen Bauer, der Grand Pierre heißt. Und Grand Pierre ist immer so froh, dass er so viele Menschen hat in seiner Ernte, die kommen, pflücken die Erdbeere und zahlen sogar dafür Geld. Das würde ich auch gerne mal haben. So ein Geschäft ist schön. Aber ich meine, die Freude und das Glück bei den Menschen, die da bei Grand Pierre kommen, ist noch viel größer. Denn die sind besonders stolz, denn sie sagen, guck mal, diese Erdbeere oder dieser Kuchen, habe ich selber die Erdbeeren dafür gepflückt, habe ich selber geerntet. Und das verleiht einem so einen Eindruck von besonderem Glück. Und das erfüllt die Menschen mit großer Freude. Und das habe ich immer wieder erlebt und heute wieder auch in meiner Predigt um Ernte gehen. Allerdings nicht um Erdbeerpflücken, sondern um was völlig anderes. Der Herr hat geschrieben, Johannes 4, ich werde hier die Stelle nicht lesen, die Stelle ist ja bekannt, wo Jesus selber sagt, weiß sind die Felder. Schaut mal draußen. Darum wird auch heute Nachmittag gehen. Weiß sind die Felder, reif zur Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Felder schickt. Ich meine, wir merken an dieser Stelle, die Jesus genannt hat, dass was damals gegolten hat, heute noch aktuell ist und sogar brandaktuell. Wir versuchen, mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger, diesen Ruf Gottes, diesen Ruf des Herrn Jesus Christus zu folgen. Aber es ist so, dass wir irgendwie es in unseren Köpfen haben, dass es besondere Menschen gibt, für die das noch auf besondere Art und Weise gilt. Das sind die Pastoren, das sind die Evangelisten, die wissen, wie man mit Menschen darüber redet. Und dann gibt es die ganz Besonderen, die sogar bereit sind, ihre Arbeit und ihren Beruf aufzugeben. Und Missionare sind auch weit weg im Feld. Die sollen das machen. Für die gilt das Besonderes, meinen wir zumindest. Die Ernte ist reif. Weiß sind die Felder. Nee. Jesus sagt uns da ganz was völlig anderes. Denn als ich überlegt habe, was ich heute sagen soll, fiel mir auf, in einem Predigtest, den ich jetzt nicht am Anfang gleich komplett lese, aber in diesem Predigtest hat Jesus eine völlig andere Logik. Er schreibt nämlich hier in Markus Ende, die abschließenden Versen, ich lese ab den Vers 9 bis 20 in der Predigt, aber ich lese erstmal hier die Versen 11, 13 und 14. Jesus hat hier eine komische Zusammensetzung von Menschen, die er glaubt sollen in die Ernte gehen. Und er schreibt in den Vers 13, Markus 11, als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden war, glaubten sie nicht. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Also da kommen Menschen, die hören irgendwas und nö, glauben wir nicht. Dann kommt der Vers 13, dann schreibt Jesus, er ist anderen auf den Weg erschienen, die Emmaus-Jünger, Vers 13. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nichts. Oh, okay. 14, danach, Vers 14, nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenheitigkeit dass denen nicht geglaubt hätten, die ihn auferweckt gesehen haben. Nun, man kann viele sagen, aber ich finde das irgendwie komisch. Jesus ist von diesen Menschen, von ihrer Herzenherzigkeit bewusst. Und was tut er ausgerechnet, dieser Jesus, diesen Ungläubigen, diesen Menschen, die gar nichts geglaubt haben, ach komm, es steckt was dahinter, was er da alles erzählt hat. Ausgerechnet diesen Menschen vertraut Jesus Christus eine große Aufgabe. Er sagt nämlich in den Vers 15, obwohl er wusste ja, sie haben nicht geglaubt. Ja, was sollen sie erzählen, wenn sie aber nicht darauf glauben? Das ist ja unsere menschliche Logik, ne? Mach erstmal deine Hausaufgabe, dann sehen wir weiter. Bewähre dich erstmal, Bewährungsprobe. Nein, er wusste, und ausgerechnet in Vers 15 sagt Jesus, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ach, da biblisch dumm. Weiß sind die Felder, reif zur Ernte, und Jesus findet keine besseren Menschen als die Ungläubigen, als die Menschen, die nicht einmal glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ausgerechnet diesen Menschen sagt Jesus, ihr müsst das aber jetzt tun. Das traue ich euch zu. Und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, Gott braucht keine Helden. Nicht Romana und ich, nicht die Pastoren, nicht die Evangelisten. Nein, Gott braucht keine Helden. Für die Verbreitung des Evangeliums macht uns Gott klar. Du bist dran, ich bin dran. Jeder von uns dran. Also verkündet das Evangelium. Denn dafür braucht erst Gott keine Helden. Keine. Ich bin kein Held, meine Frau auch nicht, der Pastor auch nicht, irgendeinen. Keine Helden braucht unser Herr für die Verkündung seines Evangeliums. Ich werde vier Argumente nennen, die aus diesem Text hervorgehoben werden. Und ich gehe jetzt diese vier Argumente durch. Das erste Argument, das ich hier finde, um zu behaupten, dass Gott keine Helden braucht, ist, dass manchmal wir ausgelacht werden. Nein, trotzdem verkünde das Evangelium, auch wenn die Menschen dich auslachen. Verkünde das Evangelium. Wir lesen hier in den Vers 10, ich hätte ja versprochen, dass ich das nochmal durchlesen werde. Maria hatte den Jesus Christus gesehen, als er auferweckt war. Die ging hin, Vers 10, und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauten und weinten. Was will Maria? Sie sind ja und heulen. Oh ja, unser Held ist weg, Jesus, unser Champion ist weg, wir sind verloren. Sie haben sich verkrochen irgendwo. Ganz hoch versteckt, Tür abgeschlossen, und die kommt, es geht weiter, er ist wieder da. Sag mal, hast du die alle, Maria? Nein, verkünde. Sie wollte dabei nur Hoffnung weitergeben, aber sie wird auch ausgelacht. Marias Begeisterung wird brutal gedämpft. Die Menschen lachen sie tot. In Lukas 24 heißt es sogar, sie hielten sie für eine Träumerin. Du träumst ja. Ende Gelände, der ist tot. Versiegelt, wir haben gesehen, sie sind mit Beton gekommen. Vor dem Grab, einen so riesigen Brocken, haben sie da zementiert. Fertig. Verkünde das Evangelium. Auch wenn du ausgelacht wirst. Dann kommt der nächste Dämpfer. Ich habe das schon vorgelesen. Die Emmaus-Jünger, Vers 13 und 14. Sie wollten nur Mut machen. Die Geschichte geht weiter, Leute. Kommt runter. Verschließt die Türe nicht. Es kann weitergehen. Auch die werden ausgelacht. Kennen wir das? Ja. Was heute gilt, dass wir ausgelacht werden, wenn wir von Jesus erzählen, hindert uns manchmal daran, von der Wahrheit des Evangeliums zu erzählen. Aber Leute, lasst uns daran festbleiben. Kennt ihr die Geschichte von Paulus? Er steht da vor dem Statthalter Festus und hält so die Rede seines Lebens. und erklärt und erzählt, ganz logisch aufgebaut. Und was sagt hier der Festus? Paulus, ich glaube, du bist ein verrückter Kerl. Dein großes Wissen macht dich irre. Wie kannst du an sowas glauben, Peter? Du bist so ausgebildet, so ein Schwachsinn. Ja, das galt schon damals und gilt heute noch. Aber trotzdem, Gott braucht keine Helden. Du wirst manchmal ausgelacht, aber verkünde das Evangelium. Als ich nochmal, das kommt heute Nachmittag vielleicht etwas ausführlicher, ich war auch mal ausgelacht, als ich bei der Armee war. Ich war Offizier und was für Spottnamen ich da bekommen habe. Lieutenant, Pasteur, nicht aus Freude, nee. Sie wollten mich runterdrücken. Ein Offizier, wie denkst du? Macht doch keinen Sinn. Und überhaupt, warum bist du, wenn du Pastor bleiben würdest, warum machst du den Dienst an der Waffe? Ja, das werden wir kennen. Manchmal werden wir eingeschüchtert. Ihr kennt ja die Apostel, Apostelgeschichte. Manchmal wandern sie in den Knast. Sie werden gepeitscht, so nach dem Motto, wehe, wir hören nochmal von das. Wir werden ausgelacht. Wir werden bedroht. Wir werden manchmal getötet. Heutzutage nicht mehr so leiblich, aber es gibt andere Christen, die es nicht so leicht haben wie wir. Also halten wir fest, Gott braucht keine Helden. Manchmal wirst du ausgelacht, so wie ich. Aber trotzdem verkünde das Evangelium. Das ist das Argument, warum ich überzeugt bin, dass Gott keine Helden braucht. Nun, was sollen wir machen, wenn wir in so eine Lage stecken? Wenn wir vielleicht am Arbeitsplatz oder von Kollegen ausgelacht werden, wenn wir müde sind, dann spricht uns Gott manchmal selber den Mut zu. Wie bei Paulus. Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem, er war in der Burg von Caesarea und da kommt der Prophet und der Herr sagte ihm selber, Paulus, hab Mut, dir wird nicht geschehen. Also Androhungen, also Menschen, die mal versuchen, dich runterzumachen, hab Mut, mach einfach weiter. Oder wenn du jetzt mal den Eindruck hast, ich kann nicht mehr, das halte ich mir nicht mehr aus, dann tu doch wie Paulus. Er ließ für sich beten. Es steht geschrieben fest in der Schrift, betet für mich, dass ich den Mund aufmachen kann. Und wenn ich den Mund auftue, dass ich in der Lage bin, von Jesus mit Überzeugung und Eifer zu reden. Lass für dich beten. Wenn du es satt hast, ausgelacht zu werden, aber höre nicht, das Evangelium zu verkünden. Was ist passiert? Apostelgeschichte 4, die Stelle kennt ihr ja. Sie werden gepeitscht. Und was tun sie? Sie sammeln sich und beten zu dem Herrn. Herr, gib uns Mut, wir wollen weitermachen. Ausgelacht sein ist kein Grund, gar kein Grund, aufzuhören, von Jesus zu erzählen. Dafür braucht er keine Helden. Schon bin ich beim zweiten Argument, warum ich davon fest überzeugt bin, dass Gott keine Helden braucht, für die Verkündigung seines Werkes, keine Missionare, keine Pastoren, keine besonderen Fähigkeiten oder Leuten. Nein, das zweite Argument, warum ich es so davon überzeugt bin, ist, dass egal wie lange du schon versucht hast, egal wie lange du schon Nein gesagt hast, kann ich nicht, ich taug so nicht. Nein, verkünde das Evangelium, denn noch hat dich Gott nicht abgeschrieben. Leute, Jesus wusste von diesen Menschen, er wusste ja, er war da. Er selber ist vor ihnen erschienen. Und was sagt der Thomas? Solange ich mein Fingerchen da nicht, glaube ich nicht. Und trotzdem sagt Jesus zu diesen Menschen, ausgerechnet zu diesen Menschen, die schon mehrmals Nein gesagt haben, wir glauben nicht. Er sagt zu ihnen, die Geschichte geht weiter. Also verkünde das Evangelium. Dennoch hat dich Gott nicht abgeschrieben. Egal wie oft du schon Niederlagen eingesteckt hast. Ja, er kommt, wie es heißt hier in den Vers 14, er weiß sie zurecht, er kritisiert ihre Herz, oder wie das heißt hier, Herzen, Härtigkeit. Das Herz ist hart. Das Herz ist hart, nicht das Herz. nicht Englisch. Das Herz war hart, wie ein Fliesen, steinhart. Sie haben gesagt, nein, machen wir nicht, das trauen wir uns nicht zu. Sie glauben nicht. So lange waren sie unterwegs mit Jesus. Sie haben allerlei Wunder erlebt. Sie selber gingen, wie es heißt in Lukas 10 und 11, ja, wir sind zurück, sogar der Teufel ist uns untertan. Was ist davon übrig geblieben? Jetzt verkrochen, Tür zu. Und dennoch sagt er, ja, ich weiß, hab Mut. Du hast es ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre, hast du es niemals gewagt, von deinem Leben und vom Evangelium einer anderen Person weiterzusagen. Aber auch da heute sagt Gott, ich mache dir keine Vorwürfe. Du kannst heute beginnen. Sie glaubten es nicht, dass er auferstanden war. Und dann sagt er trotzdem, geht hin. Gott bereut niemals seine Berufung. Niemals. Wir sind errettet, um zu dienen. Dafür muss man kein Pastor sein. Dafür muss man kein Mensch im Musikteam sein. Dafür braucht man überhaupt hier vorzukommen, auf der Tribüne oder am Pult stehen. Nein, Gott braucht keine Helden. Leute, wenn wir hier stehen, das wissen vielleicht einige von euch, aber als mich Gott 2003 in den Dienst berufen hat, das war gerade am Ende meiner Offiziersausbildung, ich träumte von den goldenen Streifen, weiß gekleidet, Offizier. Ich sagte zu den Herren, jetzt wollen wir einen Deal machen. Nicht wie Donald Trump, nein, ein richtiger Deal. Ich versuchte mit Gott zu verhandeln. Ich sage nur ja, wenn meine Frau ja sagt. Und dann habe ich Romana der Lage so negativ geschildert, in der Hoffnung, dass sie sagt, als wir geheiratet hatten, war so ein Offizier Anwärter. Pastor, Missionar, will ich nicht. Das war meine Hoffnung. Gott hat das geschlagen. Sie sagte ja. Dann habe ich überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Welches Argument kann ich noch bringen? Die haben gesagt, okay, wir wandern mal aus, kommen nach Deutschland. Ich hatte von Lutz Heipmann in Lübeck das Angebot, da gab es einen großen afrikanischen Anteil an der Gemeinde. Du kommst in Deutschland und du willst als Pastor in Deutschland vielleicht nicht so stark sozial abrüsten. Das war ein Kompromiss. Ich bleibe in Deutschland nach dem Studium. Gott sagte, nee, verblasst. Dann haben wir auch eingeschrieben, Romana fuhr sogar bis nach Ghana. Wir wollten auswandern nach Kanada. Wir haben überall, auf viele Art und Weise, versucht, Gottes Ruf zu entgehen. Und dennoch hat er uns nicht abgeschrieben. Erzählt jetzt nicht, wie oft du das versucht hast. Aber am Ende hat Gott uns bestätigt und wir sind ganz froh, in Benin zu sein. Und wie oft hatten wir gesagt, nö, machen wir nicht, nö, nö, nö. Wer kennt nicht die Geschichte von Jona? Niemals gehe ich nach Ninive, diese Menschen, die sind so doof, das ist gefährlich, ich werde dort getötet, gehe ich nicht hin. Und am Ende, was tut Gott? Er ging trotzdem hin. Leute, erzählt heute nicht, wie oft du geschwiegen hast und nicht von Jesus erzählt hast. Gott hat dich und mich nicht abgeschrieben. Du brauchst kein Held sein. Du brauchst nur ein gehorsames Kind sein. Verkünde das Evangelium, denn Gott hat dich nicht abgeschrieben. Dafür muss man kein Held sein. Das dritte Argument, dieses Thema, was mich überzeugt, dass Gott kein Held braucht, hängt damit zusammen, dass es ist nicht der Pastor oder die Gemeinde Fulda oder Lützelinden oder die Patengemeinde, die mich in den Dienst berufen hast. Nein. Verkünde das Evangelium. Denn der dich ins Feld geschickt hat, ist Gott selber. Dein Chef, der dir sagt, geh hin, ist der Höchste. Verkünde das Evangelium, denn es ist Gott, der dich sendet. Dafür brauchst du keine besonderen Fähigkeiten. Es ist Gott, der dich beruft. Er sendet dich. Lese uns noch mal hier vielleicht so Erinnerung, die Verse 15 bis 18. Ich hatte ja schon bereits 15 gelesen. Geht hin und verkündet. Jetzt Vers 16. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die ihn glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Es ist Gott, der dich sendet und der dich befähigt, das zu tun. Da, wo du gerade bist, dafür musst du kein Held sein. Dafür brauchst du kein Missionar sein. Dafür musst du nicht bis nach Benin gehen. Gott braucht keine Helden. Die Berufung kam ja direkt von Gott. So wussten sie, die Apostel, egal wie die Menschen reagieren, es war ja die Androhung in Apostelgeschichte 1. Wer hat euch diese Gewalt gegeben? Damals schon bei Jesus. In welcher Autorität machst du das? Er sagt, gute Frage. Dann frage ich euch mal, der Dienst von Johannes, kam das von einem Menschen oder von Gott? Dann wurden sie still. Die Berufung, die wir haben, jeder einzelne von uns, kommt vom Allerhöchsten. Es ist Gott, der weiß von deinem Versagen, der weiß von meinen Versagen, der weiß von den Unzulänglichkeiten, der weiß, ich kann es nicht, der weiß, wie oft ich geschwiegen habe, mich geschämt habe. Er weiß alles. Und dennoch sagt er, du kannst es. Das kriegst du hin. Er beruft dich, wie er mich berufen hat. Denn, Leute, was sollen wir tun? Wir sollen das Evangelium predigen. Mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Unser Auftrag ist, Zeuge zu sein. Das kann doch jeder. Den großen Fehler, den wir tun, in der Regel, ist, dass wir dogmatisch den Menschen versuchen, das Evangelium zu erklären. Das kommt erst danach. Unser Auftrag ist, Zeuge sein. Nur tun wir allzu oft den Fehler, dass wir versuchen, mal ihnen zu erklären, warum sie verloren sind, warum sie Gott brauchen und dass sie auch aus eigener Kraft das nicht hinkriegen. Und man erzählt so viele Dinge, als würde man jetzt eine Dogmatik-Vorlesung halten. Wie hat Jesus gepredigt? Bekehrt euch, ihr seid verloren. Und ab und zu hat er ein Wunder getan. Und die Menschen, oh, der ist aber anders. Das ist unser Auftrag, Zeuge sein. Erzählt von eurem Leben. Wie ihr das macht, wenn ihr Angst habt. Wie ihr das erlebt mit der Ehe, in der Familie. Wie kommt ihr klar mit den Kindern? Was eine Rolle Jesus spielt in eurem Leben? Mehr brauchen wir nicht. Werdet meine Zeuge, ist der Auftrag. Apostelgeschichte 1, 8 und folgende. In wenigen Tagen werdet ihr die Kraft aus der Ehe empfangen, dann werdet meine Zeuge. Lukas 24, bleibt in der Stadt, bis ihr die Kraft von oben empfangen habt. Dann geht hin und werdet meine Zeuge. Wir müssen nicht FDA-Professoren werden. Das ist nicht Gottes Auftrag an uns. Nein, wir müssen Zeuge sein. Und das Gute dabei ist, wenn wir das tun, überlassen wir Gott das Ergebnis. Er ist es, der die Herzen der Menschen berührt. Wie bitte hat Paulus geschrieben, wenn unser Evangelium noch verschleiert ist? Ist das nicht, weil ich Paulus nicht schön reden kann? Ist das nicht, weil ich nicht in der Kraft des Heiligen Geistes wirken kann? Ist das nicht, weil ich nicht Wunder machen kann? Nein, es ist verschleiert, weil noch so lange hat Satan, der Teufel, diese Menschen den Blick versperrt, dass sie nicht die Herrlichkeit des Evangeliums sehen. Zeuge sein, das ist dein Teil. Wie die Menschen zum Glauben kommen, ist nicht dein Auftrag, ist nicht mein Auftrag. Ich sollte die Menschen nicht bekehren. Ich sollte zu den Menschen das Evangelium verkünden. Zeuge sein, das ist, was Gott uns auf den Herzen gelegt hat. Und da sagt er auch hier, geht hin und predigt das Evangelium. Nicht geht hin und bekehrt die Welt. Und glaubt mir, das dauert ein Jahr und zwei und fünf. 1. Korinther 3 lernt Paulus in großer Demut und er sagt was? Ich habe gesät, Apollos hat gegossen und Gott hat wachsen lassen. Halleluja! Du hast vielleicht den Eindruck, dass bei deinen Arbeitskollegen, wo du schon sichtbar ein Zeugnis gegeben hast von Jesus und von deinem Leben, dass es nicht bewirkt. Nein! Ein anderer wird kommen. Irgendwann. Vielleicht das nochmal bestätigen. Und du hörst vielleicht nicht überhaupt davon. Und eines Tages begegnet ihr euch und du in dieser Gemeinde, bist du Christ. Ja, du hast es gesät. Ein anderer hat gegossen. Und vielleicht wieder ein anderer. Und nach zwei Jahren, nach zwei Monaten oder vielleicht nach 20 Jahren geht die Frucht auf. Wo hat der Herr versprochen, dass wir jedes Mal, wenn wir verkündigen, die Menschen zum Glauben kommen? Wo? Nirgends. Leute, Jesus selbst hat hier auf der Erde gewirkt. Wie viele Menschen sind in Israel zum Glauben gekommen? Keiner kommt zum Vater, wenn er nicht von Leben Gott im Himmel angezogen ist. Verkündet das Evangelium, denn die Berufung ist da. Es ist Gott, der dich beruft. Und dein Auftrag, mein Auftrag, ist zu bezeugen, wer er ist und was er tut. Und wenn wir das tun, er sendet uns sich jetzt mit leeren Händen auf den Weg. Er sagt, hier werden Zeichen kommen. Die apostolischen Zeiten sind nicht abgehakt, fertig, Ende Gelände. Nein, sie gelten heute noch. Das fällt unterschiedlich groß auf heutzutage. Aber die gelten immer noch. Gott schickt uns einfach nicht in die Welt, denn Johannes 14 und Johannes 16 sagt uns Folgendes. Wenn der Geist Gottes gekommen ist, der wird die Menschen zur Sünde überführen. Schöne Predigten machen keine Bekehrung. Gut strukturierte Predigten machen keine Bekehrung. Es ist nur Gottes Geist, das dahinter steckt, der die Menschen ins Fasse trifft. Das Herz, das hart war, wird gebrochen. Und erst dann fangen die Menschen an. Sie gehen auf die Knie. Wie nach der Pfingstpredigt von Petrus und fragen, was soll ich tun? Und das hat hier Gott versprochen. Glaubst nicht, dass deine Worte nichts bringen. Bete uns zu den Herrn und sag, ich will Zeuge sein, lass dein Gott, dein Heiliger Geist dahinter stehen und das wird geschehen. Jesus selber sagte, wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und er hat das schon, als er hier auf der Erde war, das auch so in der Art und Weise bestätigt. Er rief sie, gab ihnen die Kraft, dieses und jenes zu tun und erst dann gingen sie. Und Apostelgeschichte 1,8, er hat gesagt, wartet, Lukas 24, wartet, der Heilige Geist wird kommen und dann werdet ihr die Kraft bekommen aus der Höhe und die Zeichen werden folgen. Das tut Gott. Es ist nicht nur der Auftrag, die Menschen zu bekehren, aber es ist unser Auftrag, zu verkünden. Und dafür muss man kein Held sein. Mein letztes und viertes Argument, was mich davon endgültig überzeugt, dass Gott keine Helden braucht für die Evangelisation, ist, dass Gott selber verspricht den Erfolg. Ist das nicht herrlich? Er sagt, mach mal Junge. Und ich sehe so, dass es daraus was wird. Ich lese uns die zweiten beiden Verse, 19 und 20. Der Herr, nicht nur hat er Zeichen versprochen, der Herr, 19, nun, nachdem er mit ihnen geredet hat, wurde in den Himmel aufgenommen und er setzte sich zur Rechten. Jene aber zogen aus, sie haben gehorcht. Sie haben das getan, was er ihnen auferlegt hat, was er ihnen gesagt hat, einfach gesagt und dann ist gut. Jeder ist zufrieden. Der Auftrag ist erfüllt, sie zogen aus. Und predigten überall. Was war der Befehl? Vers 15, geht hin in die ganze Welt. Und was tun sie?
Sie zogen und predigten überall,
während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Gott braucht keine Helden. Verkündet das Evangelium, denn er selber verspricht den Erfolg. Jesus ist weg. Er ist jetzt in den Himmel. Aber Gott ist da. Ich bin bei euch alle Tage. Das will ich mal erleben. Anfang September sind wir zurück in Benin. Wir würden am liebsten einige von euch mitnehmen. Geht aber nicht. Und was sagt Gott? Ich bin bei euch alle Tage. Im Kämmerlein, wo du für deinen Kollegen betest, für deine Söhne, die gar nicht mehr von Evangelien hören wollen, oder für deine Verwandten, für deine Eltern. Er ist da. Und wenn du den Schritt machst und gehst und das Evangelium überall verkündigt, hat er gesagt, er selber ging mit. Er selber wirkte mit. Es ist nicht nur, dass er sagt, mach mal, komm allein mal zurecht. Sieh zu, dass du das packst. Nein, er geht mit. Und nicht nur geht er mit, er hält sein Wort und führt dazu, dass die Menschen zum Glauben kommen. Braucht man dafür ein Held sein? Glaube ich nicht. Leute, es war mir mein erstes Anliegen heute, mal klar und deutlich zu sagen, jeder kann das. Ich kann das, du kannst das, der Pastor kann das, die Evangelisten können das, das Musikteam kann das, die von der Technik können das, die ganz kleinen Kinder können das. Das Einzige, was der Herr uns gesagt hat, was wir tun sollten, war Mund auf und spricht. Muss man dafür Missionar sein? Nein. Muss man dafür wohlhabender sein? Nein. Muss man dafür gesund sein? Nein. Brauchen wir nicht. Ich hatte angefangen von der Erdbeerente gesprochen. Und wie stolz sind wir, wenn wir da mit unserem Korb zurückkommen. Guck mal, so viel habe ich geerntet. Und du zahlst noch Geld dazu, hatte ich ja gesagt. Ne? Wir ernten gerne. Die Erdbeerernte ist da. Daran haben wir Freude. Und Leute, jedes Mal, wenn ihr das tut, denkt dran, dann könnt ihr auch das andere machen. Ist jetzt ins Gewissen gesprochen, das ist nicht mein Auftrag, das ist auch nicht mein Ziel. Aber wenn die Erdbeerernte geht, dann können wir auch in die Ernte des Herrn gehen. Manchmal werden wir Hohn und Spott dafür ernten. Kein Problem. Das war auch bei Jesus so. Sie haben gesagt, der ist besessen. Belzebul, der ist besessen. Er wurde ausgelacht. Hat er deswegen das Handtuch geschmissen? Von wegen. Nein. Verkündet das Evangelium, auch wenn du das nie in deinem Leben früher gemacht hast. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Die alle sagten, glauben wir nicht. Nein, er ist nicht auferstanden. Maria Magdalena, du träumst, er ist tot, begraben, versiegelt das Grab. Und doch sagt er, geh hin. Es ist der Herr selber, der dich beruft. Nicht die Gemeinde, nicht der Pastor, nicht der Freund. Lass kein anderer meinen, du bist in deinem Auftrag unterwegs. Nein, du bist unterwegs im Auftrag deines Herrn. Und nur dem gib du Rechenschaft. Und wenn du das tust, glaub mir, wie wir das heute gesehen haben, dann er verspricht den Erfolg. Deine Mühe, meine Mühe wird nie und niemals umsonst sein. Die Früchte sehen wir nicht unbedingt gleich wie bei der Erdbeerente. Aber die Frucht wird da sein. Denn Gott selber hat ja den Erfolg versprochen. Geht hin. Die Felder sind weiß. Die Ernte ist reif. Also verkündet das Evangelium. Und glaub mir, dafür braucht Gott keine Helden. Gott segne dich und mich auch. Ich bete mit uns.